Ja, ich freue mich, euch alle zu sehen. Begrüße auch die, die wir nicht sehen, aber die uns sehen. Und wir wünschen uns, dass Gott uns durch sein Wort segnet und durch die Gegenwart des Heiligen Geistes. Unser Predigtthema ist heute die Versiegelung der Gläubigen. Ein Vorgang, den Gott für seine letzte Gemeinde auf dieser Erde kurz vor seinem Wiederkommen vorgesehen hat und über den uns Johannes in der Offenbarung berichtet. Ich gebe zu, es ist nicht ganz so ein einfaches Thema. Wenn wir in unser Leben schauen, dann müssen wir oft feststellen, die Jahre unseres Lebens eilen nur so dahin. Die Ereignisse des Tages haben uns meistens fest im Griff. Die Zeiten der Stille und des Nachdenkens sind eher selten geworden. Vielleicht ist uns das ja sogar sympathisch. Beschäftigt zu sein, ist ja heute modern. Keine Zeit zu haben, ist cool, selbst für unsere Jugend. Wir sind es gewohnt, täglich die neuesten Nachrichten aus aller Welt zu sehen und zu hören. Doch wie ist es mit den Nachrichten aus Gottes Welt? Dafür gibt es keinen Fernsehkanal und auch kein Abendprogramm. Im Gegenteil, wir müssen unsere Medien sogar abschalten und die Tür zu unserem Kämmerlein schließen und unsere Herzen auf Empfang stellen, bevor wir die Stimme Jesu hören können, die zu uns sagt: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch für das ewige Leben vorbereiten, wenn ihr mir das Recht gebt, mich auf den Thron eures Lebens zu setzen. Nicht nur am Sabbat, sondern an jedem Tag der Woche. Dazu gibt uns Jesus ein Versprechen. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Sind wir dazu bereit? Bist du dazu bereit? Ellen White sah einmal in einem Traum die ganze Menschheit wie in einem Intercity durch die Zeit rasen. Als Zugführer erkannte sie den Teufel, der es verstand, die Fahrgäste so lange zu beschäftigen, bis die angenehme Zeit der Gnade um war und die Tür ins Reich Gottes geschlossen wurde. Dann wachte sie schweißgebadet auf. Heute ist es noch Zeit, aufzuwachen, auszusteigen, loszulassen und unser Leben zu ändern. Diese Entscheidung kann nur jeder von uns persönlich fällen. Sie kann uns keiner abnehmen. Lasst uns nun Gottes Wort hören. Ich lese aus der Offenbarung Kapitel 6, die Verse 12 und 13. Und ich sah, als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben. Und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack. Und der ganze Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird. Als Jesus im Himmel das sechste Siegel öffnet, sieht Johannes auf unserer Erde bemerkenswerte Ereignisse in der Natur stattfinden. Ein großes Erdbeben und die Zeichen an Sonne, Mond und Sternen. Jesus erwähnt in seiner Endzeitrede in Matthäus 24 übrigens die gleichen Ereignisse als Zeichen seiner nahen Wiederkunft. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit, so heißt es in Matthäus 24, wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen, sagte Jesus. Genau wie Johannes es in der Offenbarung schildert. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Aber die Menschheit scheint sich darüber gar nicht zu freuen. Denn es heißt weiter, und dann werden Wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Matthäus 24, 29 und 30. Die meisten Menschen scheint dieser Tag offensichtlich völlig unvorbereitet zu treffen. Die eben erwähnten Zeichen an Sonne, Mond und Sternen aus Matthäus 24 und Offenbarung 6 haben sich längst erfüllt. Mit dem gewaltigen Erdbeben von Lissabon im Jahre 1755, dem größten in der Geschichte der Menschheit bis zu jener Zeit. Dem dunklen Tag am 19. Mai 1780, wo es ohne eine Sonnenfinsternis schon um 9 Uhr morgens im Mai so finster war, dass man die Hand nicht vor Augen sehen konnte. Dieses unerklärbare Naturereignis währte bis Mitternacht, wo plötzlich der Mond blutrot am Himmel erschien. Genauso wie es in der Bibel vorhergesagt war. Die Menschen erlebten diese unerklärbaren Naturerscheinungen damals als Stunde des Gerichtes Gottes. Das letzte angekündigte Zeichen fand am 14. November 1833, also mitten in der Zeit der Adventbewegung, statt, als für Stunden während der Nacht Millionen fallender Sterne am Firmament als ein grandioses Schauspiel zu sehen waren. So wie man es noch heute in der Ausgabe der New York Times vom 15. November 1833 nachlesen kann. Diese Ausgabe gibt es tatsächlich noch im Archiv der New York Times. Unmittelbar nach diesem Zeichen in der Natur sieht Johannes das nächste große Ereignis auf die Menschheit zukommen, die Wiederkunft Jesu selbst, auf die wir alle noch warten. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, schreibt er in der Offenbarung, die zusammengerollt wird, und alle Berge und alle Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven, alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallet über uns. Und verberget uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen der große Tag seines Zorns und wer kann bestehen? Johannes sieht in Verbindung mit der Wiederkunft Jesu den Himmel, als ob er wie eine Buchrolle zusammengerollt wird. Im Altertum hielt man den Himmel für ein festes Gewölbe über unserer Erde, was nun bei der Wiederkunft Jesu weggenommen wird und damit die Erde schutzlos dasteht. So sieht es jedenfalls Johannes. Die Reaktion der Menschen, und zwar aller Schichten, von den Großen und Mächtigen dieser Welt bis zu den einfachen Menschen, ist erschreckend. Alle erkennen, dass sie nicht vorbereitet sind, dem König aller Könige in Frieden zu begegnen. Sie haben das Versöhnungsangebot Gottes in ihrem Leben gering geschätzt. Etwas anderes in ihrem Leben war immer wichtiger. Und nun ist es zu spät. Die Welt schläft heute geistlich gesprochen. Die Menschen ahnen nichts von der Zeit ihrer Heimsuchung, wenn wir es ihnen nicht sagen. Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und die Wasserbrunnen. Das ist die Botschaft, die Gott uns als Adventgemeinde aufgetragen hat, dass wir sie der ganzen Menschheit verkündigen, um sie auf die Wiederkunft Jesu vorzubereiten. Johannes sieht in panischem Schrecken, werfen die Menschen ihre Reichtümer und Schätze weg, für die sie gelebt haben, und suchen Schutz bei den Felsen der Berge, ohne ihn jedoch zu finden, und ziehen es schließlich vor, lieber von Felsen erschlagen zu werden, als in das Angesicht des göttlichen Richters zu schauen. Eine erschreckende Szene, die uns die Bibel hier von der Wiederkunft Jesu schildert, so wie die meisten Menschen sie erleben werden in panischem Schrecken. Wir, die wir um diese Dinge wissen, haben eine große Verantwortung, dass wir es unseren Mitmenschen sagen und sie umkehren und das Versöhnungsangebot Gottes in Jesus Christus annehmen, bevor es zu spät ist und die Gnadenzeit um ist. Es fällt bei der Aufzählung der Menschen auf, die dann so unvorbereitet die Wiederkunft Jesu erleben müssen, dass die Könige der Erde und die Großen, die Obersten, die Reichen und die Gewaltigen hier zuerst erwähnt werden. Das sind jene, die in jeder Krise auf dieser Erde ihr Schäfchen immer schon im Trocken gehabt haben. Ihr Reichtum, ihre Macht und ihr Einfluss haben sie stets beschützt. Bis heute ist es so, dass die Großen und Reichen für sich und für ihre Familien für alle Eventualitäten und Krisen längst vorgesorgt haben. Viele von ihnen verfügen über unzerstörbare, selbst atombombensichere Bunker bis zu 100 Meter unter der Erde, wo sie sich absolut sicher wähnen. Sie haben in jedem Land dieser Erde ihre Konten mit viel Geld und haben sich sogar über ihre okkulten Verbindungen, die sie durch Wahrsagerei und Okkultismus pflegen, noch mit dem Totenreich abgesichert. So wie Jesaja es uns schon damals von den Reichen und Mächtigen in Israel berichtet. Ihr sprecht, schreibt Jesaja, wir haben mit dem Tod einen Bund geschlossen und mit dem Totenreich einen Vertrag gemacht. Wenn die brausende Flut kommt, wird sie uns nicht treffen. Denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht und Trug zu unserem Schutz gemacht. Jesaja 28, 15 steht in der Bibel. Ich finde das furchtbar, was Jesaja hier über die geistliche Führungsschicht in Israel, dem damaligen Volk Gottes, schreibt. Was damals in einem Volk geschah, geschieht heute weltweit. Besonders in Bezug auf die sogenannte Elite der Menschheit. Doch all das wird ihnen dieses Mal in der Stunde der Wiederkunft Jesu nicht mehr helfen. Sie werden keinen Ort auf dieser Erde finden, wo sie sich vor dem Angesicht Gottes verbergen können. Keinen. Auch nicht in ihren 10 Millionen teuren Penthouse 100 Meter unter der Erde. Die kann man für 10 Millionen kaufen. Mit Swimmingpool und simulierten Tag- und Nachterscheinen. 100 Meter unter der Erde. 10 Millionen. Die erschreckende Schilderung der Wiederkunft Jesu in Kapitel 6 der Offenbarung endet mit der bangen Frage, wer kann denn überhaupt bestehen, wenn der Herr kommt? Das Kapitel 7 der Offenbarung gibt uns darauf eine Antwort. Frieda hat es ja schon vorgelesen vorhin. Danach sah ich vier Engel stehen an den vier Himmelsrichtungen der Erde. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendein Baum. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne, das heißt vom Thron Gottes her. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun, tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden, 144.000, die versiegelt waren aus allen Geschlechtern Israels. Offenbarung 7, 1 bis 4. Johannes sieht an den vier Himmelsrichtungen um unsere Erde Engel Gottes stehen, als Zeichen der Macht Gottes, das Böse auf unserer Erde in Schach zu halten. Ohne die das Böse begrenzende Macht Gottes würde sich die Menschheit vermutlich schon längst selbst zerstört haben. Die dunklen Mächte der Gewalt und des Blutvergießens werden also so lange von Gott zurückgehalten, bis die Versiegelung von Gottes Volk abgeschlossen ist. So sagt es uns Gottes Wort. Wir können also festhalten, dass bei der Wiederkunft Jesu als König aller Könige ausschließlich die Menschen bestehen können, die die Versiegelung Gottes empfangen haben. Alle anderen werden keinen Ort des Schutzes mehr auf dieser Erde finden. So schildert uns das prophetische Wort, sonst wissen wir das ja gar nicht. Insofern denke ich, ist es wichtig für uns zu verstehen, was die Bibel unter der Versiegelung versteht. Man hört ja heute in der Verkündigung über dieses Thema auch bei uns nur sehr wenig. Und vor allem nicht, wie wir diese Versiegelung empfangen können. Denn wir leben in der Zeit, wo diese Ereignisse aus meiner Sicht bald auf uns zukommen werden. Der Heilige Geist spielt offensichtlich bei der Versiegelung der Endzeitgemeinde Jesu eine wichtige Rolle. Paulus schreibt im Epheserbrief: und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Epheser 4,30. Wie meint Paulus das? Wenn wir Jesus im Glauben annehmen, ich meine nicht nur als Erlöser, sondern als Herrn unseres Lebens. Das ist ein Unterschied, dem wir die Leitung unseres ganzen Lebens jeden Tag von Neuem übertragen. Also Leib, Geist, Seele und unseren Willen. Dann treten wir in eine geistliche Erfahrung ein, die unser Leben verändert. Bis Gottes Bild wiederum in uns entsteht und wir für das ewige Leben vorbereitet sind. So sagt es uns die Bibel. Jesus schildert uns diese Veränderung unseres Lebens, die der Heilige Geist in uns bewirken will, in Hesekiel 36. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln, meine Rechte halten, danach tun. Hier sagt Gott dreimal, ich will es tun. Jedenfalls bei denen, die das in ihrem Leben zulassen. Deshalb die Frage an uns, bist du dazu bereit? Gott wird es niemals gegen deinen Willen tun. Auch Paulus schreibt aus eigener Erfahrung darüber, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Er kann das sagen, weil er die völlige Übergabe seines Lebens an Christus vollzogen hat. Allein darin liegt das Geheimnis, ihr Lieben, unseres Glaubens für ein sieghaftes Leben in dem letzten Konflikt, der uns bevorsteht. Mit Jesus als Herrn unseres Lebens und als König auf dem Thron unseres Lebens gehören wir zum geistlichen Israel. Egal wer wir sind und egal was in unserem Leben früher einmal passiert ist, egal. All das hat Jesus mit seinem Blut und mit seinem Leben am Kreuz für uns bezahlt. Und wir werden mit den 144.000, das ist nur eine symbolische Zahl der Endzeitgemeinde Jesu. Die Versiegelung empfangen, das ist Gottes Versprechen an uns. Darin ist die Bibel klar und eindeutig und wir können uns darauf verlassen. Allerdings scheint dem ein geistlicher Reifeprozess voranzugehen, der nicht ohne unsere Mitwirkung geschehen kann. Darüber sollten wir als Endzeitchristen auch Klarheit haben. Hier scheint mir der Text in Malachi eine prophetische Bedeutung für die letzte Gemeinde Jesu zu haben. Malachi stellt genau diese Frage: Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Malachi 3, Verse 2 und 3. Der Text in Malachi beginnt mit der gleichen Frage, mit der die Offenbarung in Kapitel 6 endet. Wer kann am Tag seines Kommens bestehen? Malachi schreibt, er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Was meint Malachi damit? Gemeint ist das Reinigen und Läutern unseres Lebens. So wie man Gold und Silber von den Schlacken mit Feuer reinigt, Offensichtlich erwartet Gott von seiner letzten Gemeinde auf unserer Erde kurz vor seinem Wiederkommen einen höheren geistlichen Stand als von Gläubigen in früheren Generationen. Weshalb? Wenn das Untersuchungsgericht über die Gläubigen im Himmel einmal endet, und das läuft ja schon seit 1844 eine ganze Weile, wird Christus seinen Mittlerdienst für uns Menschen einstellen, beenden. Und die angenehme Gnadenzeit hört auf. Eine Zeit, die es ja noch nie gegeben hat, seitdem es das Problem Sünde auf unserer Erde gibt, wo auch gläubige Menschen ohne einen Vermittler vor einem heiligen Gott leben müssen. Etwas, was wir uns heute nicht einmal einen Tag lang vorstellen können. Jedenfalls sehe ich mich dazu noch nicht imstande, ohne einen Mittler vor einem heiligen Gott zu leben, nicht mal einen einzigen Tag. Hier will Gott offensichtlich in Verbindung mit dem Vorgang der Versiegelung etwas an uns tun. Oder anders ausgedrückt, hier müssen wir dem Heiligen Geist unsere Bereitschaft dazu geben, dass er sein Werk der Veränderung und Heiligung an uns tun kann. Aus eigener Kraft vermögen wir das nicht. Aber es wird nicht ohne unsere Zustimmung geschehen. Ihr Lieben, Gott tastet unseren freien Willen niemals an. In dem Zusammenhang scheint mir der Jeremia-Text seine Erfüllung an der letzten Gemeinde der Gläubigen auf unserer Erde kurz vor dem Kommen Jesu zu erlangen. Jeremia schreibt: Zur selben Zeit und in jenen Tagen wird man die Missetat Israels suchen, spricht der Herr. Aber es wird keine da sein. Und die Sünden Judas. Aber es wird keine gefunden werden. Denn ich will sie vergeben denen, die ich übrig bleiben lasse. Jeremia 50, 20. Sündenvergebung und die Veränderung unseres Lebens sind immer und ausschließlich ein Werk Jesu und des Heiligen Geistes an uns schwachen, sündigen Menschen. Unser Teil ist dabei die Bereitschaft zur Übergabe unseres Lebens an unseren Heiland, und zwar rückhaltlos und völlig. Ich habe diesen Text lange nicht verstanden. Aber langsam begreife ich ihn. Es wird zum Schluss eine Gemeinde von Gläubigen da sein, ihr Lieben, die alles loslassen kann, was sie von Gott trennt oder was sie auf dem Weg zu Jesus behindert. Alles. Von dieser Gruppe spricht Paulus offensichtlich im Epheserbrief als einer Gemeinde, die herrlich sei, die keinen Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadlich sei. Epheser 5, 27. Etwas, was wir heute nicht einmal wagen, auszusprechen und dabei an uns zu denken. Ein ähnliches Wort finden wir im 1. Thessalonicher Brief, wo Paulus schreibt: Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt und untadlich auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. 1. Thessalonicher 5, 23. Das ist ein hoher geistlicher Standard, finde ich, eine hohe Latte, die man so in der Bibel woanders nicht findet. die Jesus aber mit seiner letzten Gemeinde vorhat zu erreichen. Also mit uns. Jesus will sich durch seine letzte Gemeinde auf Erden kurz vor seinem zweiten Kommen vor dem ganzen Universum verherrlichen. So wie Jesus als Mensch die Liebe seines Vaters offenbart hat, so wird die letzte Gemeinde die Liebe Jesu offenbaren, auf dass sie alle eins seien, wie du und ich, und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Das wird einmal Wirklichkeit werden. Jesu Mittlerdienst im Himmel, der für uns so wichtig ist, und seine wunderbare Gnade und die Gegenwart des Heiligen Geistes, die uns heute noch zur Verfügung stehen, wollen uns dazu die Kraft geben, als Überwinder zu leben und den schmalen Weg der Veränderung zu gehen. Wenn wir dazu persönlich Ja sagen, jeden Tag von neuem, und dazu steht uns offensichtlich nur noch eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Ohne das prophetische Wort der Bibel wüssten wir das alles gar nicht. Das Versiegeln an unserer Stirn, von der Johannes in Kapitel 7 der Offenbarung schreibt, ist wohl, denke ich mir, ein Bild für unseren Geist und unseren Willen, also dort, wo wir Entscheidungen fällen und eine Wahl treffen, die dann letztlich unser Leben und unseren Charakter formen und ausmachen. Das meint wohl das Versiegeln an unseren Stirn. Durch die Gnade Gottes und das wunderbare Wirken des Heiligen Geistes sollen wir so im Wesen verändert und Jesus ähnlicher werden. Denn bevor wir Jesus einmal von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen, wenn er kommt, will er in uns leben. So wie Paulus es schreibt, ich lebe nun, aber doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das will Jesus mit jedem, der zu seiner Endzeitgemeinde gehört, erreichen. Die alles entscheidende Frage an uns lautet, bist du dazu bereit? Die Offenbarung spricht im Zusammenhang mit der Versiegelung der 144.000 vom geistlichen Israel der Endzeit, haben wir ja gehört, und meint damit Charaktere, die den Söhnen Jakobs ähnlich waren. Es geht, wie gesagt, um die letzte Gemeinde Jesu, also um Menschen, die durch tiefe geistliche Erfahrungen in ihrem Glauben an Jesus Christus gegangen sind und sich durch die Gnade Jesu verändern durften. Dafür sollen die 12 Söhne Jakobs eine Art Vorbild sein. Es ist interessant, das Leben der Söhne Jakobs und ihre charakterliche Veränderung im Laufe ihres Lebens zu studieren. Juda zum Beispiel, der zwar unwissentlich mit seiner Schwiegertochter schlief, etwas, was wir uns kaum vorstellen können, dass ein Gläubiger das macht, war später bereit, sich in Ägypten für seinen Bruder Benjamin mit seinem Leben zu verbürgen. Levi und Simeon, die in Sichem ein grausames Blutbad angerichtet hatten, um ihre geschändete Schwester Dina zu rächen, waren später Vorbilder an Treue und Rechtschaffenheit. Es geht um Charaktere, die voller Fehler und Mängel waren, wie wir, aber die schließlich doch mit dabei sein dürfen, weil sie sich durch eine völlige Übergabe an Jesus haben verändern lassen. Das ist das Geheimnis. Es reicht offensichtlich nicht, Jesus nur als Erlöser zu sehen.
Jesus will auch Herr unseres Lebens sein. Er will auf dem Thron unseres Lebens Platz nehmen und will durch seinen Geist unser Leben verändern. Er will, dass wir ihn in alle Bereiche unseres Lebens mit einbeziehen und wir mit Jesus von uns sagen können, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Hier will Gott offensichtlich in Verbindung mit dem Vorgang der Versiegelung etwas an uns neu machen. Es fällt zum Beispiel auf, dass Dan, auch einer der 12 Söhne Jakobs, den sein Vater Jakob prophetisch eine Schlange nannte, der andere richtet und verurteilt, in der Aufzählung der Stämme Israels in Offenbarung 7 fehlt. Das heißt, Menschen, die in der Gemeinde gerne andere kritisieren und richten, gehören nicht zum geistlichen Israel. Sie können nicht mit den 144.000 versiegelt werden, weil sie nicht wie Jesus barmherzig sind. Mögen wir das Böse lieber vergessen, wie zum Beispiel Manasse, als es anderen vorzuhalten wie Dan. Die Stämme, die beim geistlichen Israel der 144.000 aufgezählt sind, mahnen uns, denke ich, an die geistliche Vorbereitung und Veränderung unseres Lebens zu denken. Denn wir können nicht so bleiben, wie wir sind. Auch im Blick auf das himmlische Untersuchungsgericht, wo irgendwann unser Name aufgerufen werden wird, denn wir leben seit 1844 in der Stunde des Gerichts. Uns steht nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Deshalb schreibt Jesus an uns, ich rate dir sogar dringend, meine geliebte Gemeinde Laodicea, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, denken wir an Malachi, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. So lautet Jesu dringender Rat an uns alle, vom Prediger angefangen, über die Ältesten und Gemeindebeamten bis zu uns Gemeindegliedern. Das Kapitel 7 der Offenbarung will uns Antwort geben auf die Frage, wer kann bei der Wiederkunft Jesu bestehen? Die Antwort lautet, jene, die in ihrer Beziehung zu Jesus sich verändern lassen, indem sie täglich ihre Herzenstür für Jesus öffnen und ihm den Platz auf dem Thron ihres Lebens freimachen und ihm ihr Leben völlig übergeben. Sie werden die Versiegelung empfangen, die Gott uns und für uns vorgesehen hat, egal was früher einmal war, denken wir nur an Juda, und sind dadurch bereit für das ewige Leben. Lasst uns nie den Mut verlieren, ihr Lieben. Wir haben einen liebenden Gott, der nichts lieber will, als uns bei sich zu haben. In Jesus Christus schenkt er uns den ganzen Himmel. Die Gnade Gottes möchte uns auf diesem Weg des Glaubens und der Veränderung unseres Lebens täglich begleiten. Das wünsche ich uns allen. Amen.